Danke, Detlef. Ich hatte heute Morgen auch schon denselben Impuls. Ich weiß gar nicht, ich habe es erst vor dem Gottesdienst registriert, weil ich sonntags morgens nicht als allererstes Nachrichten schaue, lese. Und vielleicht habt ihr es gar nicht mitgekriegt. Vielleicht habt ihr es auch schon registriert, den Angriff heute Nacht Iran auf Israel. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, nämlich dass Segen mehr ist als ein lebensverbesserndes Add-on. So, das ist nicht das, mir geht's eigentlich schon ganz vernünftig und jetzt packe ich mir noch einen Segen drauf. Sondern dass Segen immer etwas damit zu tun hat, dass Gott mit uns unterwegs ist, dass der Zusammenhang zwischen Segen und Bewahrung zum Beispiel ein sehr enger ist. Und einer, den wir uns auch bewusst machen müssen. Wie Detlef sagt, das hat nichts mit Abwehrraketen zu tun, auch wenn die Abwehrraketen die Raketen abgewehrt haben. Sondern es hat etwas mit der Frage zu tun, wissen wir, dass Gott mit uns unterwegs ist. Karfreitag ist durch. So, die Erlösung liegt hinter uns, oder? Fühlt ihr euch erlöst? Die Auferstehung liegt hinter uns. Also selbst das Aufstehen liegt schon hinter euch heute. So, und jetzt muss ja irgendwie weitergehen. Ich weiß, das ist ein bisschen künstlich, weil das kann man jedes Jahr spielen. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Wie geht's denn nach einer Bekehrung und einer Taufe weiter? Wie geht's denn so im Leben eines Christen weiter? Ja, jetzt ein gesegnetes Leben, oder? Das ist es doch, was wir uns wünschen. Und so wundert es mich auch nicht, dass auf dieser Seite dann auch Paulus einsetzt und den Epheserbrief im Prinzip mit einer Einordnung von Segen beginnt. Nur die Worte klingen manchmal ein bisschen anders als das, was ich vielleicht erwarten würde, wenn jemand über Segen spricht. Aber es ist mal wieder so ein Begeisterungsabschnitt. Ich mag Abschnitte, in denen das Herz einer Person spürbar wird. Und das passiert hier. Und ich möchte euch da heute Morgen ein bisschen mit reinnehmen und hoffe, dass auch ein bisschen was von meiner Begeisterung über Paulus Begeisterung spürbar wird. Paulus lässt sich hier in seiner Begeisterung hinreißen, genau über diesen Zusammenhang zu sprechen, also Kreuz, Christus, Segen und Christus und damit auch den Zusammenhang von neuem Leben und gelingendem Leben und Segen. Das sind 11 Verse. Da mute ich euch ein bisschen was zu. 11 Verse. Und er spricht ohne Punkt und Komma. Ein Satz im Griechischen. 11 Verse, ein Satz. So, da können jetzt die Übersetzer, die verteilen dann noch einen Sack voll Punkte und Kommas in diesen Abschnitt rein und das ist auch ganz sinnvoll, dann versteht man ihn nämlich. Aber er macht's nicht. Er schreibt ein Lied oder ein Gedicht der Ergriffenheit über die Güte und die Herrlichkeit Gottes. Und dabei wissen wir, dass Paulus immer wieder beim Briefeschreiben in misslichen Lagen steckt. Dass sein Leben überhaupt nicht glatt läuft in der Zeit, in der er unterwegs ist und Briefe an Gemeinden verfasst. Und ich finde es einigermaßen beachtlich, dass man in dieser Verfasstheit so ergriffen und begeistert sein kann. Und dass es ganz offensichtlich eben nicht so eng geknüpft ist an ein Mensch, ich fühle mich heute gar nicht gesegnet. Sondern dass es etwas damit zu tun hat, dass er auf sein Leben schaut und sagt, ich habe Jesus auf meiner Seite, ich bin gesegnet. Du bist mit allen geistlichen Segen gesegnet. Du bist mit allen geistlichen Segen gesegnet. Ist dir das bewusst? Erstmal eine unglaublich fremde Formulierung, gell? Die Predigt ist leider heute Morgen nicht ganz barrierefrei, muss ich ehrlich sagen. Weil ich gedacht habe, ich gehe mal in das Thema rein, Segen auch für uns als Gemeinde. Das ist so ein bisschen ein Nachteil, das tut mir leid. Ungefähr das ist aber das Ausgangsbild, mit dem Paulus diese Verse beginnt. du bist mit allem geistlichen Segen gesegnet. Und dann buchstabiert er das durch. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, was im Himmel und was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinem Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Heiligtum seid, sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und seiner Herrlichkeit beitragen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in Liebe. Das ist der Ausgangspunkt. Deshalb sage ich, du bist heute Morgen mit allem geistlichen Segen gesegnet. Weil das ist für Paulus nicht die Frage, er macht da nicht die Frage auf, an wen geht denn der Brief? Also, wir müssen jetzt in der Gemeinde mal differenzieren. Da sind ein paar von euch, die sind schon ein bisschen gesegnet, ein paar von euch sind ein bisschen mehr gesegnet und dann gibt es noch ein paar, die sind mit allem geistlichen Segen gesegnet. Nein. Er schreibt hier an eine Gemeinde. Das könnten auch wir sein. Er schreibt an diese Gemeinde, ihr seid mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus gesegnet. Das ist Teil eures Standes als Kinder Gottes. Übrigens, gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Da steht zweimal dasselbe Wort. Komisch, oder? Also entweder gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat, oder gelobt sei Gott, der uns gelobt hat. Das So viel Segen, so viel Dankbarkeit. Die Rückseite von Segen, so will ich es jetzt mal interpretieren, ist Lobpreis. Gott lobt uns nicht, Gott segnet uns. Und wir können Gott in dem Sinne nicht segnen, aber wir können antworten. Das ist ein Geschehen, das zwei Seiten hat. Die Rückseite von Segen ist Lobpreis, die Rückseite von Lobpreis ist Segen. Weil es uns beide, uns Menschen und Gott, ins richtige Verhältnis zueinander setzt. Da, wo wir Gott Gott sein lassen und ihn loben, da segnet er uns, weil er uns als Gott begegnet, als seine Geschöpfe, als seine Kinder. Das ist jetzt kein Hokuspokus, sondern das ist einfach nur das Erste, was wir uns bewusst machen dürfen, dass Segen ein Beziehungsgeschehen ist zwischen Gott und uns. Segen ist Lobpreis, Lobpreis ist Segen von der anderen Seite. Und deshalb ist auch die erste Bedingung von Segen Gottes Nähe. Nicht im Sinne von nur, wenn du Gott besonders nah bist, segnet er dich, sondern die Nähe Gottes ist Segen. Ihm nahe zu kommen, ist Segen. Und das Gegenstück in der Bibel, vor allem im Alten Testament, ist immer Fluch. Und Fluch ist nicht in erster Linie, ich verfluche dich, dass dir das nicht gelingt, sondern Fluch ist Gottesferne. Daraus entstehen andere Dinge. Das heißt, das Herz von Segen ist die Nähe Gottes. Nicht die daraus entspringenden Früchte. Nachdem sich Jakob von Esau den Segen ergaunert hat, kommt Gott am Jabok zu ihm. Und dann ringen die beiden. Jakob ringt mit Gott um den Segen. Weil Jakob ihn nicht gehen lassen möchte. Ich gehe nicht, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und von da an ist Gott mit ihm unterwegs. Das ist Segen. Warum tut er das? Keine Ahnung, ist auch nicht mein Bibeltext heute Morgen. Aber der Zusammenhang ist spannend. Dass da eine Nähe zu Gott hergestellt wird und dass diese Nähe Segen ist. Und Paulus, ich nenne es jetzt immer besingen, ja, ich weiß nicht, er hat es bestimmt nicht gesungen. Ich glaube, er ist ein einigermaßen nüchterner Mensch, aber es ist aufgebaut wie ein Lied, ja. Er besingt hier eine großartige Tatsache. Wie ein Lobpreis in unseren Alltag rein, nämlich, dass wir uns den Segen Gottes nicht erringen müssen, wie Jakob damals, sondern er ist uns geschenkt in Jesus Christus. So, wenn an der Stelle so Bilder aufgemacht werden, wir müssen um den Segen ringen, nein, müssen wir nicht. Über diesen Punkt sind wir raus. Weil es uns geschenkt ist. Und das ist das Erste, was Paulus, glaube ich, hier auch in diesen Lobpreis ausbrechen lässt. In ihm sind wir erlöst. In ihm sind wir erwählt. Durch ihn sind wir gesegnet. Du bist gesegnet, weil Jesus in dir lebt. Du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen vom Vater in Christus. Das hat Jesus für dich errungen. Das musst du dich auch nicht fragen. Da musst du auch nicht ängstlich hinter zurück. Das ist sein Verdienst. Und Paulus macht hier eine unglaublich kosmische Perspektive auf. Geht voll aufs Ganze und sagt, von Anbeginn der Welt ist deine Erwählung durch Gott in Jesus vorgezeichnet. So, das ist nicht das, was ich morgens beim Frühstück schon schaffe, diese Dimension aufzunehmen. Aber es ist gut. Genau deshalb ist es gut. Weil das oft nicht mein Blick ist. Weil das vielleicht auch oft nicht dein Blick ist. Aber dir bewusst zu machen, das ist der Ausgangspunkt. Wenn du dich reinstellst, wenn du morgens betest, wenn du Gott nahe kommst, dann darfst du das genau deshalb. Weil da Erwählung ist. Von Anbeginn der Welt. Und wenn Gott heute Morgen gar nicht da ist und nicht antwortet, oder er ist gar nicht bei dir, oder er ist gar nicht bei mir, solche Gedanken könnten sich ja festsetzen bei uns. Und vielleicht kennst du diese Gedanken auch und du kannst ihnen entgegenhalten, Humbug, aber du fühlst sie trotzdem. An manchen Morgen, wenn es zäh ist. Da kommt dann jemand daher und erzählt dir, wie du in Bezug auf deine Beziehung zu Gott zu fühlen hast. Ich war die letzte Woche auf einer Seelsorgefortbildung und da haben verschiedene Menschen ihr Herz geöffnet. Ja, ich werde jetzt keine seelsorgerlichen Details erzählen, aber solche Fragen kommen und sind dann auch im Raum. Und plötzlich merkst du, das ist ein Thema unter uns Christen. Dass einer einem anderen sagt, wie er zu fühlen hätte, wenn er richtig fühlen würde. Zum Beispiel. Und Paulus scheint hier schlichtweg zu beschließen, wehret den Anfängen. Also er sagt nicht, ich gehe da seelsorgerlich rein und gehe damit um, sondern er sagt, nein, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Er schreibt nicht, manche von euch sind gesegnet. Er schreibt auch nicht, alle Menschen sind gesegnet. Er schreibt an eine Gemeinde. Und er schreibt, ihr seid gesegnet, weil Gott euch erwählt hat. Weil Gott euch nahe kommt, weil er dich erlöst hat, bist du gesegnet. Dessen darfst du dir gewiss sein. Warum? Weil die Gemeinde aus denen besteht, die die Entscheidung getroffen haben, Gott nahe zu kommen. Und von denen sagt er, ihr seid erwählt. Das müsst ihr nicht in Frage stellen, sondern das steht über eurem Leben. Von Anbeginn der Zeit. Das hält er hier so im Vorbeigehen fest, weil es Kernteil seiner Theologie ist und gleichzeitig ist es so grundlegend, dass er es nicht weiter erklärt. Das ist immer gefährlich. Dinge, die nicht erklärt werden, sind immer gefährlich, weil die kann man immer missverstehen. Er sagt hier, es gibt eine Erwählung zur Gemeinschaft mit Gott. Und zwar deshalb, weil wir nichts dazu tun können. Du kannst dir Gottes Nähe, du kannst dir seine Erwählung, du kannst dir seinen Segen nicht verdienen. Du kannst es nur annehmen. Und dann sagt er hier, dass wir heilig und untadelig sind. In dem, was ihr tut. Nein, da steht, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. In der Liebe. Das ist übrigens auch das passiert, wenn wir Segen aussprechen. Dann lenken wir Gottes liebevollen Blick auf einen Menschen. Wir können in dem Sinne nicht segnen, das ist eine schwierige Diskussion. Aber da wir den Segen nicht verfügbar haben, wir haben ihn immer nur durch Jesus. Also das, was wir tun, wenn wir segnen, ist, wir lenken Gottes liebevollen Blick auf diese Person. Und dann sprechen wir Dinge aus über einem Leben, von denen wir wissen, dass Gott sie tut, nicht wir. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Schöne Formulierung für Jesus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Nochmal zurück zu Jakob und Esau und diesem Segen, den er sich da gaunert. Segen ist das Wertvollste und das Exklusivste, was Jakob bekommen kann. Es gibt nur einen davon. Und einmal ausgesprochen bleibt er da, wo er ist. Ist doch komisch, oder? Das ist ein komischer Mechanismus. Warum macht Gott sowas? Warum bindet er sich da so dran? Der Segen an dieser Stelle im Alten Testament lässt sich nicht zurücknehmen, er lässt sich nicht revidieren. Wenn der Segen ausgesprochen ist, dann ist er weg. Er ist gegangen. Er ist weitergezogen. Er ist da, wo er ist. Und da ist nichts mehr zu machen. Segen wird im Alten Testament ererbt, weitergegeben, gehütet, von Priestern und von Familienvätern ausgesprochen. Und hier bricht etwas mit Jesus auf und um. Und so wie dieser Vorhang zerreißt im Tempel und plötzlich der Weg zu Gott frei ist, so ist auch der Weg zum Segen frei. Und Paulus spricht deshalb hier die ganze Gemeinde an und sagt, es gibt einen Segen aus Christus. Neues Leben ist gesegnetes Leben. Neues Leben ist gesegnetes Leben. Ist neues Leben gelingendes Leben? Ja. Ist neues Leben leichtes Leben? Nein. Das steht hier auch nicht. Hier steht auch nicht, ein gesegnetes Leben ist immer ein leichteres Leben. Wobei, kann man jetzt reflektieren auf verschiedenen Ebenen. Ich würde sagen, es ist richtig, weil wir Gott an unserer Seite haben. Es ist nicht richtig, weil alle Dinge sich ganz einfach immer auflösen. Nein. Aber wir kommen durch die Dinge besser durch mit Gott. Also hier bricht etwas auf, hier bricht etwas um. Segen, unser Segensgarant ist kein Vätersegen mehr. Wir müssen nicht darauf vertrauen, dass, weil ich zufälligerweise der Erstgeborene bin, habe ich gute Chancen auf den Segen meines Vaters. Du bist der Jüngste, tja, dumm gelaufen. Du bist raus. Kein Exklusivsegen. Auch nicht für Einzelne in der Gemeinde, die besonders gesegnet sind. Unser Segensgarant ist Jesus, unser Herr und Erlöser. Das ist bahnbrechend, das ist nachösterlich. Das beeindruckt Paulus hier so, dass er diese Zeilen schreibt. Das ist eine neue Realität. Anbruch einer neuen Zeit. Und da gilt kein Erbsegen, da gilt kein Familiensegen, sondern wir erfahren die Gnade Gottes in dem Geliebten, in Jesus. Wir dürfen an Jesu Gottes Nähe teilhaben. Wir dürfen ihm nahe kommen und wir dürfen mit ihm dem Vater nahe kommen und wir dürfen von ihm den Heiligen Geist empfangen und in ihm leben. So, das bleiben solche Dinge, die immer so ein bisschen, hu, wow, wie funktioniert denn das jetzt? Ja, finde es raus. Unterwegs. Lebe es. Vertraue ihm. Kein Erbsegen. Kein Exklusivsegen. Für Einzelne nur bestimmt in der Gemeinde. Sondern durch Jesus ist der Weg zum Vater offen. So. Das war gesegnet zum Leben in Christus. Zweitens, gesegnet zur Veränderung. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. In seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ein heiliges und untadeliges Leben, dazu sind wir erwählt. Das ist mein Anspruch, oder? Die Gemeinde im Epheserbrief besteht nicht nur aus Erlösten, sondern sie besteht aus Heiligen. Epheser 4,12. Wir kennen das übrigens auch aus dem Glaubensbekenntnis. Gemeinschaft der Heiligen. Also Heiligkeit ist keine Eigenschaft herausragender Christen, sondern der Gemeinde Gottes. Und Paulus nimmt da auch nicht Einzelne in die Pflicht, sondern die ganze Gemeinde an dieser Stelle. Es ist das Ziel, ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen. Unser Ziel. Neues Leben braucht ein Ziel. Wenn neues Leben kein Ziel hat, dann ist es neues Warten an der Bushaltestelle, auf das der Herr kommt und uns alle abhole. Aber neues Leben hat ein Ziel. Denn unser Ziel ist es, Christus ähnlicher zu werden. Das ist übrigens ein Ziel mit Ewigkeitswert. Denn ich gehe davon aus, dass ein Teil unseres Charakters auch ein Teil unserer Seele ist. Also da kommt im Himmel nicht bloß eine gereinigte Version von mir an, wo nichts mehr von mir erkennbar ist, fürchte ich. Sondern wenn wir davon ausgehen, wir kommen bei Gott an, dann glaube ich, da kommt etwas von uns an und er möchte uns darauf vorbereiten. Das ist Teil unseres Weges, unseres neuen Lebens. Das Ziel hat Ewigkeitswert, weil wir Ewigkeitswert haben. Sonst hätte es das nicht. Das heißt, ihm näher zu kommen, heißt, den Segen seiner Gegenwart zu erleben. Aber es geht eben nicht darum, alles einfach nur weiterzumachen. Und zu sagen, jetzt haben wir doch neues Leben, passt schon. Gesegnet zur Nähe. mit Christus, sondern es geht auch darum, ihn zum Herrn zu machen, ihn Herr sein zu lassen über unser Leben und Schritte zu gehen, seinem Bild ähnlicher zu werden. Was verträgt sich mit seinem Wort? Was ist gut? Was stellt sich dem entgegen? Worum sollten wir einen Bogen machen? Heiligkeit ist kein Prinzip der Weltflucht. Heiligkeit ist kein Prinzip der Weltflucht. Das ist auch kein Prinzip des Aufbaus von parallelen Scheinwelten. Wir ziehen uns jetzt alle zurück, dann haben wir das mit der Heiligkeit auch schon abgehakt. Super Sache. Sondern es ist ein Prinzip, was in dieser Welt funktionieren muss und soll. Ihr seid in dieser Welt. Aber als Heilige. Es fordert uns heraus, gewisse Grenzen auch zu achten und Gottes Prinzipien ernst zu nehmen, über unser Leben zu stellen. Nicht über das Leben von anderen, das ist nicht unsere Aufgabe. Über unser Leben, über dein Leben und über mein Leben. Was trage ich mit? Was meide ich? Ich finde, wir könnten uns da ganz schnell von Entscheidungen lähmen lassen, die außerhalb unseres Entscheidungsspielraums liegen. Das kann ich nicht verändern. Ist richtig. Vielleicht ist es dann auch nicht dein Auftrag. Aber guck mal, was innerhalb deines Entscheidungsspielraums liegt, was in deinem Leben passiert. Anstatt auf das zu schimpfen, was außerhalb davon liegt. Da gibt es genug Felder, auf die wir Einfluss haben. Wo mache ich mit, wo nicht? Wo mache ich mich schuldig, wenn ich so mache wie die anderen? Wo verfluche ich in meinem Herzen vielleicht noch andere und sage ihnen, also das kann keine Gottesnähe sein? Nee. Wo bin ich anderen Gram? Wo bin ich nicht offen und ehrlich? Schwieriges Thema für mich. Die Beziehung von Offenheit und Liebe, das darf uns beschäftigen. Mit Jesus, nicht ohne ihn. Wo solche Dinge nicht in uns bewegt werden, wo wir uns dann nicht drauf einlassen, da bleibt ein Stückchen Unfreiheit in unserem Leben. Das möchte Jesus nicht. Er möchte uns an diesen Stellen in Freiheit führen. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus erfasst hat. Heißt so viel wie, wir können und dürfen verstehen, was in Gott passiert und was er möchte. Und wir dürfen uns daran ausrichten. Das ist übrigens nicht Anspruch, sondern Teil des Segens, dass wir das dürfen. Und Teil des Anspruchs. Gesegnet mit einem anspruchsvollen Segen. Nicht nur dazu, dass wir sagen, ganz nett, sondern gesegnet auf einem Weg, ganz konkret. Vers 10. Um die Fülle der Zeit heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf der Erde ist, durch ihn. Ich springe so ein bisschen durch den Text. Dritter Punkt, und damit lasse ich es dann auch gut sein. Gesegnet in Christus, Punkt 1. Gesegnet zur Veränderung, Punkt 2. Gesegnet zur Ewigkeit, Punkt 3. Was will denn der Segen jetzt? Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Ui, kompliziert, oder? Dachte ich mir so, als ich den Text gelesen habe. Paulus schreibt es einfacher. Der Segen in Jesus, war unser Ausgangspunkt, ja, will die Welt in die Herrlichkeit Gottes heben. Schöne Aussage. Kannst du auf eine Popcorn, nee, kannst du auf eine Postkarte schreiben, aber versteht kein Mensch. Jesus ist der Segen Gottes. In ihm sind wir gesegnet. Gesegnet mit aller Gnade Gottes. Gesegnet und herausgefordert, ihm ähnlicher zu werden. So, das war der Ausgangspunkt. Ja? In Jesus. Jesus in mir, ich in ihm. Wir gemeinsam unterwegs, er mein Herr. Er aber auch meine Kraftquelle. Ich ein Empfangender. Ich einer, der sich von ihm führen und verändern lässt, um dem gerecht zu werden. Wohl wissend, dass die Ausrichtung die Ewigkeit ist. So, Gottes Ziel mit der Angelegenheit hat eine klare Stoßrichtung, auch innerweltlich. Deshalb habe ich gesagt, Segen zur Veränderung ist keine Weltflucht. Nämlich das Ziel innerweltlich ist immer noch hier die Fülle der Zeiten heraufzuführen. Die Fülle der Zeiten. Segen verpflichtet, Segen befähigt und Segen hat ein klares Ziel. Ein Gesegneter ist einer, der von Gott verändert wird und diese Veränderung auch weitergibt. Reflektiert. Oder aus dem sie strömt. Das ist das, was wir sehen am Volk Israel, wo Gott ein Volk erwählt und sagt, die anderen sollen erkennen an diesem Volk. Und hier spielt Paulus das für uns durch, auch mit seinen komplizierten Worten, die immer etwas sperriger daherkommen, und sagt, das ist auch das, was ich mir für euch wünsche, dass es an eurem Leben sichtbar wird für die Welt. Ein Gesegneter ist einer, der von Gott verändert wird und die Veränderung weitergibt. Segen ist kein Selbstzweck. Wir dürfen uns von Gott segnen lassen, aber nicht nur für uns. Er ist die verändernde Kraft, die das Reich Gottes vorantreibt. In dir und um dich. Und es ist das klare, erklärte Ziel dieses Segens. Nicht irgendeines Segens, sondern der Fülle des Segens in Jesus, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Und dass das spürbar wird um uns herum. In ihm sind wir auch zum Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt und nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, das Wort, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der uns verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? So, wir dürfen als Christen segnen. Das ist unser großes Vorrecht. Und Segen ist kein Hokuspokus, sondern wir befehlen eine Person, eine Situation, eine Sache Gott an. Das ist Teil unseres Priesterdienstes oder unseres Standes vor Gott oder der Zumutung, die Gott uns zumutet, dass er sagt, du darfst vor mich kommen und du darfst mich bitten und du darfst für andere einstehen und du darfst meinen Blick lenken. Du darfst auf Situationen hinweisen, du darfst auch fürbitten, du darfst auch anbeten, du darfst mir nahe sein. Und wir dürfen uns genauso als Christen segnen lassen. Für eine Situation, für eine Aufgabe, für einen Moment. Schlicht um Gottes Hilfe zu bitten, um sein Mitgehen in diesen Moment hinein. Um Kraft bitten. Um die richtigen Worte bitten. Um seine spürbare Nähe bitten oder schlicht um seine Nähe bitten. Und das dürfen wir uns zusprechen lassen. Immer wieder. Deshalb ist es auch richtig zu sagen, es gibt nicht diesen einen Punkt in deinem Leben, wo du dich einmal segnen lässt, dann ist alles gut. Das ist richtig. Den gibt es. Wir sind Gesegnete. Aber es ist gut und richtig, es zu hören, weil Segen Beziehung ist. Ein Teil davon. Die Rückseite von Lobpreis. Wir beten Gott an und lassen Gott Gott sein. Und er spricht uns etwas zu, in unser Leben rein und erkennt uns als das Gegenüber, als sein Geschöpf, das er freundlich anschaut. Wir sind gesegnet. Du bist gesegnet. Das ist der Ausgangspunkt. Selbst wenn du dich heute Morgen nicht segnen lässt, darfst du hier rausgehen mit dem Bewusstsein, du bist gesegnet in Jesus mit allen himmlischen Segen. Er lebt in dir. Und er will dich segnen und begleiten. Amen. Wir werden jetzt eine Segenszeit haben. Und drei Segnungsteams stehen für euch bereit und ihr dürft euch segnen lassen. Ihr dürft einfach hingehen. Und ihr dürft Gottes verändernde, reinigende, heilige Gegenwart über eurem Leben euch zusprechen lassen. Seine Kraft. Ihr dürft mit einem konkreten Punkt kommen und sagen, dafür würde ich mich gerne segnen lassen. Oder ihr dürft einfach so über euch beten lassen. Und wir werden in der Zeit auch eine Lobpreiszeit haben, weil wie haben wir gerade gelernt, wie habe ich gerade gelernt die letzte Woche wieder? Die Rückseite von Segen ist Lobpreis. Die Rückseite von Lobpreis ist Segen. Segen ist in seinem Kern Beziehung. Es ist Gott nahe kommen. Und das wollen wir tun, mit unserem Gott nahe kommen. Jesus, segne du diese Zeit mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Dass du uns kennst und anblickst. Und dass wir heute Morgen hier in deine Nähe kommen dürfen. Ich lobe dich für dieses neue Leben, das du in uns begonnen hast. Und das du auch vollenden wirst. Amen.